Also was Sie jetzt gerade sagen, ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja.
Herzlich willkommen zu einer neuen, sehr interessanten Folge Marc spricht mit. Heute mal wieder Joachim Steinhöfel. Joachim, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Hallo Marc, schöne Grüße nach Deutschland aus dem warmen Kapstadt.
Ja, da wäre ich jetzt auch gerne. Aber du siehst trotzdem, die Absurditäten in Deutschland gehen weiter voran. Und heute möchte ich mit dir über den Fall Daniel Günther sprechen. Das ist der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Und da ist wirklich Absonderliches, wie ich auch finde, Befremdliches passiert. Kurz für alle, die es nicht gesehen haben, er war nämlich bei Markus Lanz im ZDF zu Gast und hat dort scharfe Kritik an bestimmten Online-Medienportalen und sozialen Plattformen geäußert, namentlich natürlich News von Julian Reichelt. Und dabei bezeichnet er das Angebot von News zum Beispiel als Feinde der Demokratie und warf ihnen faktenfreie Berichterstattung und politische Beeinflussung vor. Im Anschluss daran fordert er sogar, dass man solche Medien verbieten müsste. Lasst uns mal kurz gemeinsam reinschauen. Ich habe das hier vorbereitet.
Als Abgeordnete unserer Fraktion, die gucken sich so einen Quatsch an und auch merken auch nicht, dass bestimmte Medien auch darauf einsteigen. Ich meine, da sind ja mittlerweile auch
Medien. Was meinen Sie damit?
Ich meine, die viele Medien orientieren sich ja mittlerweile auch an diesen ganzen sozialen Medien, indem sie selbst politische Agitation betreiben und ja nicht mehr Journalismus machen. Moses Gersdorf zum Beispiel. Ich meine, wer hat denn dagegen geschossen? NIOS und solche Portale. Und es gibt Abgeordnete meiner Union, die solche Portale lesen, die sowas teilweise auch weiterschicken, die sowas in WhatsApp-Gruppen verteilen. Und ich glaube, wir müssen viel, viel mehr aufwachen, dass das unsere Gegner und auch die Feinde von Demokratie sind. Und wenn wir uns nicht zusammenreißen und zivilgesellschaftliche Organisationen auch uns mit denen zusammenschließen, um uns gegen solche Exzesse auch zu wehren, dann werden wir unsere Demokratie in Deutschland in den nächsten 10 Jahren nicht wiedererkennen.
Okay. Also was Sie jetzt gerade sagen, ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja.
Joachim, also ich war sprachlos, wo ich das gesehen habe, weil das, wie gesagt, ist eigentlich ein Angriff auf die Pressefreiheit, auf die Meinungsfreiheit. Du als Jurist, was ist deine Meinung dazu? Was hast du gedacht, als du das gesehen hast?
Naja, das hat ja den ganzen deutschen Blätterwald bewegt. Das ist in einer Weise aus einer Vielzahl von Gründen so unvorstellbar und indiskutabel, dass, wie Marion Horn ja in der Bild zu Recht geschrieben hat, er sich entschuldigen muss oder zurücktreten sollte. Was er jetzt versucht, ist ja, er versucht das neu zu interpretieren, was er gesagt hat. Wir haben es jetzt gesehen, danach geht es noch weiter. Aber Lanz stellt dann noch eine Nachfrage, die hätte er aber gar nicht stellen müssen. Dann steht diese Aussage so ohne jede Ergänzung, die er von sich aus selber gemacht hat, im Raum. Und davor wird zwar auch etwas von sozialen Medien gesprochen, aber insbesondere über deren Einfluss auf andere Medien, die diesen Quatsch übernehmen, die unsere Gefahr, die unsere Demokratie, ich weiß nicht, was er unter unserer Demokratie versteht. Mein Demokratieverständnis ist nicht das von Herrn Günther, jedenfalls nicht das, was er in dieser Sendung geäußert hat. Unsere Demokratie sei in Gefahr in 10 Jahren und so weiter. Und das ist keine spezifische Bezugnahme auf soziale Medien und die neuen Regelungen aus Australien, Verbot bis 16 Jahre, was immer man davon hält. Dann kommt eine Nachfrage von Lanz und dann fängt er an, das auf soziale Medien zu beziehen. Ohne diese Nachfrage, die wir hier jetzt nicht gezeigt haben, steht diese Äußerung klipp und klar auf alle möglichen ihm missliebigen Medien bezogen im Raum. Es kommt hinzu, dass er sagt, wir müssen uns jetzt mit der Zivilgesellschaft zusammenschließen. Die Zivilgesellschaft, die er meint, das sind die staatsfinanzierten NGOs aus dem Ministerium seiner Parteifreundin aus Schleswig-Holstein, Karin Prien, die sich ja auch hier über eine Kampagne gegen Günther zur Wehr gesetzt hat. Sie, die Kampagnenkönigin Deutschlands, sie verteilt hunderte von Millionen Euro an NGOs, die Schmutzarbeit, wenn man es mal krass formulieren will, des Staates macht. Insofern, weil die NGOs Geld vom Staat bekommen und etwas tun, was der Staat selber nicht tun darf. Die machen dann nämlich Kampagnen, kennen wir ja. Das hat ja sogar schon zu Sanktionen durch die USA geführt im Falle Hate Aid. Und Frau Prien regt sich jetzt über Kampagnen auf. Ich meine, dass sie die Erste ist, die erkennt, was eine Kampagne ist, weil sie die größte Kampagnenmutter Deutschlands ist. Das will ich ihr zubilligen. Es kommen noch mehrere Punkte hier dazu, aber bevor ich in lange Monologe übergehe, stell lieber noch eine Frage und dann erzähle ich es dann.
Ja, gerne, gerne. Du hast ja natürlich den Freiraum zu sprechen, weil wir zensieren nicht, wir akzeptieren jegliche Meinung. Dafür steht eigentlich auch die Demokratie und der Pluralismus, dass man den Diskurs zulässt. Also ich war tatsächlich erschüttert, sowas aus einem Munde eines Ministerpräsidenten zu hören. Du bist dann auch gleich juristisch gegen ihn vorgegangen. Wie ist denn da der aktuelle Status quo?
Was ich noch ergänzen möchte zu dem Clip von eben, ist, dass ich es ungeheuerlich finde, dass ein Ministerpräsident, als Parteipolitiker kann er machen, was er will, im Rahmen der Gesetze, dass sich ein Ministerpräsident echauffiert, und der hat ja Puls bekommen, dass Parteikollegen sowas lesen.
Ja.
Der Staat hat gegenüber der Presse mit äußerster Zurückhaltung zu agieren, denn wir haben Pressefreiheit und die steht im Grundgesetz. Der Staat, das muss man immer wieder betonen, der Staat hat keine Grundrechte. Man darf ihn verhöhnen, verspotten, man darf ihn in härtester Form kritisieren. Entgegen dem, was Frau Faeser und Herr Habeck in absurder Weise behauptet haben, wer den Staat verhöhnt, muss es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Nein, Frau Faeser, das darf man, das gehört zur Machtkritik. Robert Habeck hat gesagt, politische Polemik gefährdet die Demokratie. Als Minister darf man so etwas nicht sagen und es ist verfassungsrechtlich Unsinn. Also, diese Äußerung dort von einem Ministerpräsidenten zu hören zu bekommen, ist unglaublich. Wir haben ja noch einen Einspieler, der ganz entscheidend ist. Es stellt sich hier die Frage, wer sagt das eigentlich? Und nun kann man grundsätzlich darüber streiten, wenn ein Ministerpräsident in eine Sendung eingeladen ist, sagt er das dann immer in amtlicher Funktion, praktisch als Regierung. Und das kann man mal so interpretieren. In dieser Sendung wurde er als Ministerpräsident begrüßt von Herrn Lanz. Es gab diverse Einblendungen, Bauchbinden, wo stand Daniel Günther, Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein. Viele werden auch nicht so ein so großes Interesse daran haben, was Günni aus Eckernförde uns jetzt zu erzählen hat, sondern sie wollen in seiner Funktion als ein mächtiger deutscher Politiker, was er zu sagen hat, weil das Gewicht hat und seine private Meinung vielleicht nicht so sehr. Und die Frage, als wer ist er da eigentlich aufgetreten, beantwortet er selbst, indem Lanz ihn zu einer außenpolitischen Stellungnahme bewegen will, reagiert er nämlich in einer Weise und stellt glasklar deutlich, als wer er da ist. Vielleicht können wir uns das mal eben kurz ansehen.
Gerne, gerne, haben wir auch vorbereitet, diesen Ausschnitt aus der Sendung mit Markus Lanz.
Aber Ihre persönliche Meinung, Ihre, Herr Günther, würde mich interessieren.
Ich bin aber nicht als Bürger hier, sondern ich bin Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein.
Aber haben Sie keine Meinung dazu?
Ich habe dazu eine Meinung.
Ja, also ist genau das, was du gerade gesagt hast. Er sagt, er ist als Ministerpräsident da und jetzt wiegelt er ja ab im Nachgang, weil ja natürlich da jetzt ein kleiner Shitstorm entstanden ist und sagt, es war seine private Meinung als Bürger des Landes.
Ja, was er jetzt, erwiegelt jetzt in Bezug auf die andere Äußerung, die wir in dem ersten Clip gesehen haben, ab und sagt, ich habe ja nie Zensur gefordert und versucht, sich da rauszureden, weil ihm die Größe fehlt zu sagen, das mag missverständlich gewesen sein, die Pressefreiheit ist von enormer Wichtigkeit. Ich habe einen Fehler gemacht, weil ich mich unklar ausgedrückt habe. Das tut mir leid, da bricht er sich keinen ab. Wenn ich einen Fehler mache, entschuldige ich mich auch manchmal, wenn mir nichts anderes übrig bleibt. Also jetzt Scherz beiseite. Das stünde ihm doch gut zu Gesicht, zu sagen, absolut, ich habe gesehen, wie die öffentliche Reaktion ist. Ich habe gesehen, wie die Menschen das interpretiert haben. Der MDR selbst hat einen Kommentar geschrieben, er hätte sich da ein großer Fehler sei ihm da unterlaufen. Selbst sein Heimatsender. Das hat er nicht getan. Aber die Äußerungen mit der Zensur sind die einen. Wir haben ja nun gesehen, dass er sagt, ich bin nicht als Bürger hier und damit kann er sich auch nicht auf die Grundrechte berufen. Er stellt das selber freiwillig ohne Not klar. Die Äußerung, gegen die wir uns gewandt haben, ist einmal die Äußerung News, das sind unsere Gegner und Feinde von Demokratie. Das darf der Staat nicht sagen. Und zweitens sagt der News-Artikel, das stimmt in der Regel nichts, das ist vollkommen faktenfrei. Da hat ihm ja Lanz sofort widersprochen, vielleicht kann man über Stil reden von News und muss es mögen oder nicht. Das spielt ja auch gar keine Rolle bei Eingriffen in Grundrechte von der freien Presse. Aber er hat gesagt, meistens stimmt's. Und Günther hat bis heute nicht ein einziges Beispiel. Herr Günther, liefern Sie doch mal ein paar Beispiele. Er sagt und regt sich darüber auf, dass seine Parteifreunde das Portal lesen.
Ja.
Was daraus schlussfolgerig, er selber liest es gar nicht, weiß aber ganz genau und sagt das vor einem Millionenpublikum, dass da nichts stimmt, was ihn betrifft. Die Glaubwürdigkeit einer solchen Äußerung ist ohnehin schon überschaubar. Diese beiden Äußerungen jedenfalls, die ich gerade zitiert habe, also Gegner, wenn der Staat dich zum Gegner erklärt, wenn der Staat dich zum Feind von Demokratie erklärt, was macht man mit einem Gegner? Den schaltet man aus. Was macht man mit der freien Presse, die sich rechtsstaatlich nichts hat zu Schulden kommen lassen? Eine Fehlberichterstattung gibt es in jeder Zeitung. Im Spiegel hatten wir Relotius, man muss da nicht ewig drauf rumreiten, aber solche Übergriffe habe ich bei News noch nicht dokumentiert gesehen. Oder bei anderen Zeitungen oder bei großen Tageszeitungen und so weiter. Ja. Dann regt man sich über dieses Portal auf. Er hätte sagen können, auch der Spiegel muss aufpassen. Er hat auch schon, das wird alle gar nicht erwähnt. Es wird immer nur jemand erwähnt, ein Portal erwähnt, das besonders kritisch auch mit der CDU umgeht. Vor dem Regierungswechsel hieß es, ja, die wollen die CDU und dann fördern sie die CDU. Jetzt ist die CDU dran. Die kriegt genauso deutliche Kritik zu hören. Ja. Diese beiden Äußerungen darf er als Ministerpräsident nicht tun.
Also ich fand es noch viel schlimmer, er hat ja sogar gesagt, wir müssen News ins Visier nehmen. Das klingt eigentlich wie eine Drohung, wie ich finde. Also wenn ich jetzt News wäre, würde ich mir schon Gedanken machen, ob jetzt nicht morgen irgendwie das SEK da steht oder die Staatsanwaltschaft oder irgendwas anderes, weil ins Visier nehmen klingt für mich nach, wir greifen euch an, wir werden euch nicht von der Leine lassen.
Ja, naja, diese Äußerung habe ich jetzt noch nicht mal gehört, das muss ich mir noch mal anschauen. Wir haben jedenfalls jetzt von News das Land Schleswig-Holstein. Man geht gegen das Land vor, wenn der Ministerpräsident ja. Fehler macht. Ich habe mal Henrik Wüst abgemahnt, weil er als Ministerpräsident für diese Online-Agentur, die Verstöße in Social Media digital geworben hat, als Ministerpräsident. Das darf er nicht. Das Land Nordrhein-Westfalen kann man auch in der Bild nachschlagen und an anderen Medien hat eine Unterlassungserklärung abgegeben und die Kosten bezahlt. Das war dann konsequent. Er ist da völlig ausgestiegen. Das war die richtige Entscheidung. Auf unsere Abmahnung hat das Land Schleswig-Holstein jetzt lediglich erwidert, wir können da keinen Verstoß erkennen. Nun, das wird sich dann jetzt in Kürze vor dem Gericht entscheiden. Die Frage, ob der Staat diese Äußerung machen darf, also Feinde und Gegner von Demokratie, vollkommen faktenfrei, ist sehr schnell beantwortet. Natürlich darf der Staat, der keine Grundrechte hat, so etwas nicht sagen. Die zweite Frage ist, hat er das als Ministerpräsident gesagt? Und wir haben den Einspieler gesehen, das hat er selber explizit erklärt. Ich stelle mich jetzt hier nicht hin und sage, jetzt werde ich mal dem Land Schleswig-Holstein, so wie es mit Baden-Württemberg und der Bundesregierung gemacht haben, in mehr als einem Dutzend von Fällen erfolgreich den Hosenboden langziehen, sondern wir gehen vor Gericht und wollen vom Gericht eine Entscheidung haben. Und wenn die erste Instanz uns nicht gefällt, dann gehen wir in weitere Instanzen. Das Gericht müsste dann entscheiden, nein, das hat er aber nicht als Ministerpräsident gesagt. Ich habe schon viele gerichtliche Entscheidungen gesehen und deswegen möchte ich hier auch mich jetzt nicht in der Überzeugung eines sicheren Sieges in die Brust werfen und große Töne spucken. Ich habe meine Argumente vorgebracht. Ich habe gesagt, der Staat, der keine Grundrechte hat, darf das nicht. Hat er es als Ministerpräsident gesagt, ja oder nein? Und ich habe die Gründe dafür dargelegt, warum ich das so sehe. Und wir haben es alle selber angeschaut. Das Gericht müsste jetzt im Wesentlichen zu dem Ergebnis kommen, nö, war er nicht als Ministerpräsident. Mir fällt es sehr schwer, wie man das plausibel begründen will. Aber ich habe schon viele Entscheidungen gelesen, die nicht plausibel begründet waren. Manchmal hatten die Gerichte dann auch recht. Und ich habe später gesagt, da habe ich falsch gelegen. Kommt ja auch mal vor. In diesem Fall bin ich gespannt. Auf jeden Fall geht es jetzt vor das Verwaltungsgericht schließlich.
Mhm. Ja, ja, es ist schon völlig absurd, auch jetzt, wie gesagt, ein bisschen zurückrudern, weil er wohl gemerkt hat, er ist da auf rechtlichem eher unsicheren Terrain. Und wir haben auch gesehen, dass mehrere Politiker ihm natürlich jetzt beigepflichtet sind, öffentlich beigesprungen sind. Und ja, ist es so eine Denkweise, die sich in der politischen Landschaft breit gemacht hat, nach dem Motto, so ein bisschen Hybris, wir sind unantastbar, wir können alles sagen, wir definieren, was ist die wahre Demokratie und wer sind eigentlich die Feinde? Und ist nicht das eigentlich demokratiefeindlich, wenn man anderen Medienportalen außer dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwie die Aufgabe abspricht, relevant zu sein?
Das steht ihm ja gar nicht zu. Man muss klarstellen, dass es zwar auch Stimmen für ihn gab in der Debatte, aber Markus Söder hat sich klar geäußert. Boris Rhein aus dem Ministerpräsident von Hessen hat sich klar geäußert und der Sprecher der Landesgruppe der CSU, Hoffmann, hat auch gesagt, es sei nicht besonders relevant und für uns ausschlagkräftig, was man in Schleswig-Holstein sagt. Also die Union ist ja weit davon entfernt, auch intern mal nach außen hin deutliche Kritik zu äußern. Man hält da sehr stark zusammen. Das waren schon deutliche Absetzbewegungen von drei sehr wichtigen Spitzenpolitikern. Zustimmung gab es dann von dem, der in der Fressleiter oder in der Rangliste ganz, 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 ganz unten rangiert. Im Loser-Bundesland Bremen, der Loser-Bundesbürgermeister Bovenschulte, also bezogen auf seine politische Performance. Kinderarmut oben, Sicherheit miserabel, Bildung schlecht. Schlechter kann ein Bundesland gar nicht dastehen, Verschuldung als Bovenschulte. Und der spricht dann in diesem Kontext gegen News von Zersetzung und bedient sich damit des Vokabulars der Stasi. Ich weiß nicht, bei der Bildungsmisere in Bremen, ob er auch das gar nicht weiß, sondern nur gehört hat, das hört sich super an, habe ich mal bei der Linkspartei auf dem Propagandablatt aufgeschnappt. Jetzt sage ich das auch mal, er hat ja immerhin 10.000 Follower auf X. Also so große Begeisterung erreicht er, glaube ich, mit seinen Einlassungen nicht. Aber das ist natürlich in einer Weise indiskutabel und dümmlich. Also wie es eigentlich nur vom Bremer Bürgermeister kommen kann. Sorry, aber das geht einfach nicht.
Ja, du kennst ja Julian auch von News, also Julian Reichelt. Wie hat denn der reagiert auf diese Aussage? Hast du mit ihm schon gesprochen? Hat er sich bei dir gemeldet?
Sehr, sehr cool und analytisch. Und es wird ja auch in News jeden Tag thematisiert, die neuen Entwicklungen zu diesem Thema. Und Julian ist sehr souverän und intelligent und in seiner Analyse brillant. Und wir haben dann kurz telefoniert und haben das analysiert, genau wie ich es hier gemacht habe. Und dann haben wir entschieden, das muss gerichtlich geklärt werden. Nicht mit Triumphgeheul, wir gewinnen jetzt, aber wir lassen uns das nicht bieten. Diese Stigmatisierung und Markierung als Gegner und Feind der Demokratie durch den Staat, die wollen wir nicht auf sich beruhen lassen und wir werden das jetzt gerichtlich klären. Und ich persönlich, na gut, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, weil Spekulationen über einen Verfahrensausgang sind immer schwierig und wenn man dann hinterher nicht recht hat, wird man diesen kleinen Ausschnitt sehr oft sehen und dieses Material wollen den Jungs ja nicht in die Hand geben. Nein, ich bin aber, das Gericht entscheidet, nicht ich. Ich lege meine Argumente vor und halte sie für sehr plausibel und richtig.
Ja, jetzt sagen ja einige Kritiker, vor allem dann aus dem eher linken Milieu, auch Journalisten natürlich, ja, diejenigen, die jetzt Trump irgendwie kleinreden und versuchen, ihm zuzustimmen und so weiter und ihn gut finden und so, die echauffieren sich jetzt, wenn ein Ministerpräsident sowas sagt. Was sagst du zu der Aussage, zu dem Vergleich?
Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, Amerika, ich habe das ja auch schon in Interviews gesagt, ich habe eine lustige Koinzidenz. Am D-Day, also am 6. Juni, nicht am D-Day 1944, das wollen dann manche auch noch falsch verstehen. Der D-Day ist der 6. Juni, habe ich neben dem damals Oberkommandierenden der 82nd Airborne Division in der Normandie in St. Mary-Glise gestanden bei einer Veranstaltung, mich mit ihm unterhalten, beeindruckende Persönlichkeit und habe ihm gesagt, weißt du, vielleicht müssen die Amerikaner uns ein zweites Mal retten. An dem geschichtsträchtigen Ort, was in Sachen Meinungsfreiheit. Und wenn man dann, das war nach der Rede von Vance bei der Security-Konferenz, aber vor den jetzigen Entwicklungen und auch vor den Sanktionen, die die USA verhängt haben, dass Trump dort im Oval Office bei einzelnen Pressekonferenzen Journalisten rausschmeißt, weil sie nicht Gold von Amerika sagen, sondern Gold von Mexiko. Also das kann man sich als, da würde ich, diese Blöße würde ich mir nicht geben. Ich halte es für falsch und kritikwürdig, das tut man nicht. Bei Überschreitungen, die wirklich mit Beleidigung einhergehen oder so, selbst dann kann er sich dagegen wehren. Er ist ja den Journalisten jedenfalls in Schlagkräftigkeit nicht unterlegen. Das war falsch, das tut man nicht, das ist kritikwürdig. Aber Trump ist in dem Sinne nicht die USA, repräsentiert nicht das ganze Land und deren Haltung zur Meinungsfreiheit. Die sehen wir an den Veröffentlichungen im Kongress und die sehen wir auch insbesondere in dem massiven Vorgehen gegen die durch den Staat und die EU in Europa immer stärker um sich greifenden restriktiven Angriffe auf die Meinungsfreiheit. Und darum sind die USA als Staat wichtig und auf unserer Seite des Demokratieverständnisses, das ich habe, und nicht auf Seiten eines Menschen, der mit Begriffen wie Zensur in seiner Funktion als Ministerpräsident um sich wirft, wie Daniel Günther und seine Schergen aus Bremen das getan haben.
Ja. Jetzt sehen wir schon seit geraumer Zeit, wie ich finde eigentlich seit Corona, aber auch schon Flüchtlingskrise und Ukraine-Krieg, dass die Politik immer sensibler reagiert auf Kritik, auf Schmäh. Ja, in Österreich ist es ganz anders. Da ist es so, dass praktisch die Gerichte jetzt offiziell beschlossen haben, dass Politiker sich solcher Kritik tatsächlich aussetzen müssen, weil sie Personen des öffentlichen Lebens sind und die müssen auch ein bisschen mehr aushalten als Normalbürger. Und insgesamt haben wir den Beleidigungsparagraf. Wir haben der Digital Service Act und so weiter. Wo kommt diese Entwicklung her? Und die USA, die ja, oder auch Trump, der oft dafür kritisiert wird, der sagt ja ganz klar, wir müssen Kritik äußern. Wir brauchen in einer pluralistischen Demokratie auch den Diskurs. Also wo kommt diese Entwicklung her? Führen wir oder geht der Weg Richtung autoritäres System, dass unbeliebte Meinung nicht mehr akzeptiert wird? Weil ich meine, Meinung kann ja jeder haben. Es gibt ganz bescheuerte Meinungen da draußen, aber solange sie sich im Rahmen des Grundgesetzes bewegen, müssen wir sie halt akzeptieren, ob wir es wollen oder nicht.
Eine Meinung ist ja nicht davon abhängig, dass sie richtig ist. Eine Meinung kann man richtig finden oder falsch finden, wie man sie ausdrückt. Das kann bahnbrechender Unsinn sein. Das können wir ja jeden Tag in der Zeitung lesen, auf Social Media lesen, insbesondere bei den Profilen für neurotische Mittelschüler LinkedIn, wo sich dann immer Leute, die sich berufen fühlen, aufgrund einer etwas besseren politischen Position, also sich nicht mal mehr etwas diskutieren zu müssen, weil das ja alles so unter ihrem Niveau ist. Also schlimmste Plattform, X gefällt mir am besten, however, woher kommt das? Das kommt durch die sozialen Medien, aber nicht in dem Sinne, wie man uns zu verklickern versucht. Hass und Hetze, Desinformation, das sind immer die Begriffe, mit denen man die Meinungsfreiheit attackiert. Immer im Kontext kommt erstmal die Ausrede, natürlich, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, Pressefreiheit ist ein hohes Gut, alles ist ganz, ganz wichtig. Und dann geht's los. Hass und Hetze, Desinformation, es hat sich, glaube ich, zeitlich ziemlich parallel entwickelt zum Siegeszug der sozialen Medien, weil diese Form der Machtkritik durch den ganz normalen Bürger, der sich mal etwas elaborierter, mal sehr, sehr gut, Menschen haben da ja enorme Reichweiten entwickelt, oder eben auch vulgär und primitiv und in einer unzivilisierten Form äußert. Solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt, ist das schön. Aber die Politik hat es nicht unter Kontrolle. Sie können zu den öffentlich-rechtlichen Sendern gehen. Ich meine, wie man die Berichterstattung im ganz großen, überwiegenden Umfang einordnen möchte, das bleibt jedem selbst überlassen. Na, wir haben da, glaube ich, eine relativ klare Meinung dazu. Da hat man als Politiker Zugang zu den großen Medien, hat man natürlich Zugang. Man kennt die Ansprechpartner, die journalistischen, kann sie anrufen und sagen, pass mal auf, das fand ich jetzt nicht in Ordnung, gib mir wenigstens die Chance für eine Stellungnahme. Man kommt da zu Wort, man kann seine Standpunkte dort präsentieren. Der Bürger konnte das vorher nicht. Jetzt auf einmal kann er das. Und plötzlich bekommt man dann eben auch einen Eindruck, was so los ist im Volk. Das ist ja nicht immer repräsentativ oder richtig. Aber es hat auf jeden Fall einen enormen Druck auf die auf die Machteliten entwickelt. Auch ganz viele, ich meine, guck dich an mit deiner Reichweite. Das hat Gewicht, was hier gesendet wird, vielleicht mal mehr, mal weniger, wie in jedem Medium. Aber das erreicht sehr, sehr viele Leute. Ich war bei deiner Veranstaltung, da waren Tausende, die sich informieren, das anhören. Und das wird sozusagen im Zugriff der Machteliten genommen. Und das wollen sie bekämpfen. Sie wollen diese Art von Machtkritik unter irgendwelchen scheinheiligen, vorgeschobenen Argumenten in den Griff bekommen. Dass Politiker, denken wir an die Künast-Sache, sich übelste Beleidigungen nicht bieten lassen müssen, die wirklich an die Menschenwürde in ihrem Kern gehen, das ist ja wohl selbstverständlich. Dass man sich nicht bei grob strafbaren Inhalten das alles immer hinnimmt, ist auch, das kann man dem Politiker, kann man seine Menschenwürde nicht wegnehmen. Aber Tausende von Strafanzeigen zu stellen, sich wie Habeck dann bei Frau Schaus im ZDF hinzusetzen, so ganz zerknirscht, ja, die Strafanzeige, die er selbst unterschrieben hat, wegen Schwachkauf da müsste ich dann vielleicht noch drüber nachdenken. Hat er sie im Strafantrag zurückgenommen Monate danach? Nein. Das zeigt das wahre Gesicht dieser Leute, die dann zerknirscht tun. Aber genau, er wollte, dass der Staat den armen Menschen aus der Nähe von Bamberg zur Rechenschaft zieht mit dem Gewaltmonopol des Staates. Solche Politiker gefährden die Meinungsfreiheit, weil sie nicht in der Lage sind, Kritik hinzunehmen. Und das hat in enormem Maß zugenommen, du hast Beispiele genannt. Der Digital Services Act, das Gesetz über Transparenz in der Werbung, die dürfen ohne Durchsuchungsbeschluss in deine Wohnung rein. Die Meldestellen, die digitale Aufspürung von kleinsten Verstößen im Netz. Nancy Faeser, wer den Staat verhöhnt, muss mit einem starken Staat zu tun bekommen. Lisa Paus, die Leute wissen genau, was sie noch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze machen dürfen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die Verschärfung des Strafrechtsparagrafen für Politiker. Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher. Der Politiker beleidigt, wird härter bestraft, als wenn er einen normalen Bürger bestraft. All das muss man ja in einem Kontext sehen. Und dann die NGOs, die Hunderte von Millionen bekommen und Bürger verfolgen, die häufig auch etwas sagen, was zu weit ging. Aber wenn mich einer beleidigt, so, wenn mich einer als Schwachkopf bezeichnet, oder dich, Marc, ganz im Ernst, ist es mir doch so egal, ob irgendeine Wurst da irgendetwas kräht. Ganz im Ernst, da gibt's auch Anwälte, die irgendwie sich äußern und dann immer in meinen Fällen. Wenn sie so erfolgreich wären wie ich, dann würden sie sich nicht daran abarbeiten, sondern aus ihrem kleinen Büro da vielleicht mal irgendwie mit Erfolgen in die Medien kommen, anstatt sich an irgendjemand anders ranzuhängen, zu sagen, da hat der Stein dafür ja falsch gelegen. Ja, vielleicht habe ich ja mal falsch gelegen. Aber diese Kritik und die dann manchmal auch über die Grenze geht, ist doch völlig Wurst. Da muss man mal cool sein. Kinderschänder muss man sich nicht nachsagen lassen, Drogensüchtiger oder Vergewaltigte von Minderjährigen, da ist irgendwann mal, da ist dann wirklich hart Schluss. Aber wegen Schwachkopf und ähnlichen Dingen, massenhaft den Bürger zu verfolgen, das Urteil wurde ja jetzt durch die Staatsanwaltschaft auf Freispruch gefordert in Bamberg bei David Bendels wegen des Schilds, wo Nancy Faeser das Schild hielt, ich hasse die Meinungsfreiheit. Dass ein Staat, ein Richter jemanden, einen Journalisten wegen dieser Satire zu 7 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt und der Staatsanwalt, der jetzt Richter ist in Bamberg, der dann noch in die Berufung gegangen ist und 8 Monate gefordert hat, Alexander Baum ist in der 3. Strafkammer in Bamberg. Ich finde nicht, dass man einen solchen Staatsanwalt zum Richter machen darf. Das geht, in einem Rechtsstaat geht das nicht. Und der Freispruch jetzt, den die Staatsanwaltschaft gefordert hat, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der Eisenreich heißt da, glaube ich, der Justizminister von Bayern, dass der gesagt hat, die ganze Presse war da, Fox News war da, internationale Presse, alle waren sie da. Und Deutschland hätte sich weltweit brutal blamiert, wenn das durchgezogen worden wäre. Und da hat man dann jetzt die Reißleine gezogen.
Zum Glück,
und wieder mal auch durch Druck der Medien aus den USA, nicht nur, aber auch, das war ja auch in Deutschland ein riesiges Thema. Gesamtantwort: Angst vor Machtkritik auf den sozialen Medien, die Politik nicht mehr im Griff hat. Darum hauen sie Elon Musk 120 Millionen Euro drauf. Nicht wegen der lächerlichen Begründung, die da aus Brüssel kommen. Die Schikanemethoden, vorher Thierry Bresson, der ihn bedroht hat mit einem öffentlichen Brief der EU-Kommissar. Wenn sie ein Interview mit Trump machen, dann hat das hier Konsequenzen, wenn sie da irgendwelche Grenzen überschreiten. Absurd. Wir haben sie im Visier. Die Leute da sind vollkommen durchgedreht.
Ja. Ja, es ist auch befremdlich, wenn Politiker den Staat instrumentalisieren, um gegen Kritiker vorzugehen. Das hat autoritäre Züge, Entschuldigung. Also das kann man nicht anders erklären. Das zeigt die Unsicherheit, die sie haben, die Angst vor Machtverlust, vor Deutungshoheit. Und diese Entwicklung ist, wie gesagt, absolut befremdlich. Die Frage ist natürlich, wo geht die Reise hin? Wir haben es ja auch gesehen, selbst das Auswärtige Amt hat ein Schmähgedicht gegen Baerbock und Habeck veröffentlicht. Vielleicht hast du das gesehen auf X. Selbst die konnten ihre ehemaligen Vorgesetzten nicht wirklich ernst nehmen. Also es ist ein Schmähgedicht, wir werden es gerne mal hier einblenden, das ganz klar zeigt, dass diejenigen, die in diesen Ministerien gearbeitet haben, ein ziemlich deutliches Bild von ihren Vorgesetzten, von diesen beiden Ministern hatten. Und es war nicht positiv. Und ich glaube, der Schaden, den die angerichtet haben, sowohl in der Reputation Deutschlands als auch den tatsächlichen Schaden, ist wahrscheinlich in Jahren noch zu sehen und zu spüren. Aber die Frage, es wurde gelöscht, ne? Aber die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ne, wenn man jetzt als unbescholtener Bürger einen Politiker kritisiert, läuft man dann tatsächlich Gefahr, am nächsten Tag eine Hausdurchsuchung zu haben? Also ich meine, du bist ja auch im Licht oder im Visier wahrscheinlich von dem einen oder anderen. Was sagst denn du als Jurist zu dieser Entwicklung? Oder gibt es auch Kollegen von dir, die sich auch echauffieren, die sagen, hallo, das hat doch nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun, was hier passiert. Die wird angegriffen und zwar von oberster Stelle.
Ja, es gibt ja ein paar Anwälte in Deutschland, die sich da auch noch klar positionieren. In erster Linie kann man da vielleicht abgesehen von den Strafrechtlern Ralf Höcker nennen, der sich auch immer wieder sehr klar positioniert in Sachen Meinungsfreiheit. Und es ist völlig irrelevant, ob man, ob rechts, links, Mitte, das, was Günther gesagt hat, ist egal. Aber er hat das gegen die Taz gesagt, von der ich nun wirklich gar nichts halte, gerade durch einen neuen Fall wieder. Das geht auch vor dem Presserat, indiskutabel, was diese Leute teilweise machen. Teilweise haben sie auch tolle Überschriften. Kanzler lobt Schröder, haben sie irgendwann mal geschrieben, als Schröder Kanzler war. Tolle Überschrift. Das geht also auch. Da muss man eben kritisieren, wenn es schlecht ist, und loben, wenn es einem gefällt. Aber was du gesagt hast, die Politiker nutzen den Staat, das ist teilweise natürlich richtig, um mal die Meinungsfreiheit einzuschränken, aber sie sind ja noch geschickter. Denn der Staat darf das ja alles nicht, auch das, was Daniel Günther jetzt getan hat. Darum nimmt er Geld, gibt das NGOs, und die tun dann das, was der Staat nicht darf, nämlich eingreifen in die Meinungsfreiheit, Menschen verfolgen und diskreditieren. Die Kampagnenministerin aus dem Familienministerium ist diejenige, die am stärksten diesen Transmissionsring betreibt. NGO heißt ja nicht Regierungsorganisation im Englischen. Das N nicht muss da weg. Denn wenn eine NGO nur dadurch am Leben ist, dass sie an der Zitze des Staates und des Geldes des Steuerzahlers hängt, was ist das für eine Unabhängigkeit und wieso ist sie dann eine, sie ist dann eine Regierungsorganisation. Ja. Sie wird vom Staat finanziert, um das zu tun, was dem Staat durch die Verfassung verboten ist. Eine sehr geschickte Art und Weise. Und man versucht zu verschleiern und zu abzudeckeln, zu sagen, wo, wann, welches Geld hingeht. Gestern, vorgestern sind durch eine auch teilweise staatsfinanzierte NGO an diverse Leute Talking Points rausgegangen, was man denn jetzt zur Verteidigung von David Günther sagen kann. Die haben dir das so richtig aufbereitet, so in Tweetlänge, das kannst du tweeten und dies kannst du tweeten. Ich weiß nicht, an wen das alles gegangen ist, aber wir haben das und recherchieren gerade über die genaue Finanzierung, jedenfalls auch aus staatlichen Töpfen. Und wenn sich da gewisse Verbindungen dingfest machen lassen, wird das weitere Konsequenzen haben.
Ja. Also man kann dir bei dem Vorgehen gegen diesen Angriff auf die Presse und Meinungsfreiheit natürlich nur Erfolg wünschen. Wäre schön, wenn du es auch up-to-date hältst natürlich. Ich finde es tatsächlich wirklich besorgniserregend, wohin Deutschland nicht nur wirtschaftlich, sondern auch bezüglich Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und Demokratieverständnis hin abdriftet. Und das, wie gesagt, teilweise von oberster Stelle angeordnet, mit Hilfe dieser GOs, also Government Organizations. Und das, mein Interview mit Andrew Löwenthal als auch mit Ulrike Goro hat es ja nochmal unterstrichen, es ist ein Netzwerk, das wir mitfinanzieren, das kann keiner wollen. Und im Übrigen bin ich sowieso der Meinung, dass der öffentliche Rundfunk oder der Rundfunkbeitrag abgeschafft werden muss, weil was da passiert, ist auch nicht mehr wirklich pluralistisch oder objektiv, sondern es ist teilweise einfach nur schnöde Propaganda, immer nur in die eine Richtung. Ja, manchmal, Joachim, ich kann dir nur...
Manchmal gibt es da ja Personen wie Julia Roos, die dann etwas tun, was sie für richtig halten, aber dann ist die halt... Da gibt es ja eine eidesstattliche Versicherung einer führenden politischen Moderatorin des NDR, die sagt, die sich, so hieß es in einem Medium, darüber gefreut habe, die aber an Eidesstatt versichert, das habe sie nie gesagt. Mhm. Möglicherweise gab es Leute, die dabei waren, die es gehört haben.
Ja.
Mehr will ich dazu mal gar nicht sagen, aber ich möchte noch auf deine Frage eingehen. Wie es denn weitergeht. Ich glaube, es wird schlimmer. Es wird in diesem Jahr massiv schlimmer. Und das hängt zusammen mit den vielen Wahlen, wo durch die strategische Vereinsamung der CDU grundsätzliche tektonische Platten in Bewegung sind, die die CDU selber dahin geschoben hat, in die Richtung schieben, in die sie sich bewegen. Wenn sie sich nicht mal zum eigenen Parteiprogramm die Stimmen der bösen Nazi-Partei geben lassen wollen, um das durchzusetzen, was in ihrem Parteiprogramm steht und denen erlauben, dazu zu stimmen, dann ist das den Bürgern nicht mehr vermittelbar. Das wird zu Verschiebung führen. Wir sehen die Umfragen in Ostdeutschland, weil die Leute einfach wählen können, was sie wollen, es kommt immer dasselbe dabei raus. Das lässt sich ein demokratisches Gemeinsinn irgendwann nicht mehr bieten. Dieser Anstieg von Unzufriedenheit und Wut, der sich dann da auch Bahn bricht in den sozialen Medien, haben die Politiker zu verantworten, weil sie die Probleme nicht lösen können. Mit einer 13% SPD sich davor sicher treiben zu lassen, das ist ja entwürdigend. Und diese Angst vor Machtverlust, wir haben gesehen, was geschehen ist mit der Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen und. Das wird noch mal deutlich schärfer werden. Ich glaube, wir müssen uns alle dieses Jahr ganz warm anziehen. Der Staat wird hemmungslos sich über Verfassungs- und sonstige Gesetze hinwegsetzen. Die Strafjustiz auf den unteren Ebenen ist teilweise ein Fiasko. 7 Monate Haft in Bamberg, um nur ein Beispiel zu nennen. Und der Zusammenklang und die Einschüchterung, selbst von starken Persönlichkeiten wie Norbert Bolz, der dann da einen Deal gemacht hat, weil das auch intern nicht mehr, weil das emotional sehr belastet hat. Die Angst vor dem Staat, selbst vor solchen Persönlichkeiten, zeigt, in welchem Status wir sind. Und ich sage dir, es wird noch deutlich härter in diesem Jahr.
Das sind keine guten Aussichten. Aus dem Grund sitzt du wahrscheinlich schon in Südafrika, um erstens im Warmen zu sitzen und dem Ganzen zu entgehen. Also ich kann nur auch sagen, sich auf schlimmstmögliche Szenario vorzubereiten, in der Hoffnung, dass es nicht eintritt. Aber ich befürchte, du hast leider recht. Ich sehe das auch so. Es muss erst schlimmer werden, bevor es dann besser wird. Aber man merkt auch, die Menschen wachen auf. Sie sehen einfach die Absurdität teilweise, die überhaupt keine Relation mehr hat zu dem, was gesagt wird oder gefordert wird für irgendwie Äußerungen wie Schwach. Kopf oder so. Also die Leute schütteln den Kopf. Ich glaube, das ist wirklich eine Minderheitenmeinung, dass man denkt, man müsste dagegen vorgehen. Aber die breite Masse sagt, sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Wenn jemand einen Politiker beleidigt, früher war das gang und gäbe, egal ob Strauß oder wie sie alle heißen, Helmut Schmidt oder Helmut Kohl und so weiter. Ne? Was musste der alles ertragen? Und da gab es keine Strafverfahren und so weiter. Ich glaube, du hast einen Punkt getroffen. Die verlieren die Deutungshoheit. Sie haben Angst vor Machtverlust und dementsprechend schlagen sie verzweifelt wild um sich, weil sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Und bezüglich der Politik kann ich auch nur beipflichten. Sie sehen einfach, sie haben sich selber ihr Grab geschaufelt. Es ist nicht mehr ernst zu nehmen, was sie da veranstalten. Und die AfD ist nicht so stark, weil sie so ein geniales Parteiprogramm hat, sondern weil die anderen einfach wirklich reihenweise einfach Fehlentscheidungen treffen und versagen und keine Lösungen bieten. Wir haben es gesehen bei Merz, der noch als der Heiland gepriesen wurde. Was würde er alles ändern? Und er ist gleich, glaube ich, der größte Rohrkrepierer in der Geschichte der Bundeskanzler, der so schnell alle Wahlversprechen einkassiert und gebrochen hat wie kein anderer zuvor. Und deswegen verstehe ich natürlich den Missmut und vielleicht auch die Protestwähler.
Die CDU glaubt ja, sie hatten nur noch die SPD. Denn wenn die SPD nicht stark genug ist, das ist so, das sagen die intern auch. Die wissen das alles ganz genau. Da gibt es genügend kluge Leute in der Union, die haargenau derselben Meinung sind wie wir. Was weiß ich, 100 Punkten, 80 Punkten, sagen das. Und die verstehen auch ganz genau, was passiert. Aber wenn man, die haben nur Angst vor einem, und das kann ich verstehen, denken wir mal an das von Korrektiv, auch steuerfinanziert teilweise, aufgezäumte, die Potsdam-Story. Da waren, ich glaube, Millionen, aber jedenfalls enorme Menschenmengen und der Bundeskanzler auf der Straße. Das kann dieser linke Komplex machen und tun und auf die Straßen bringen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, die CDU fällt irgendwo und macht irgendwas mit der AfD, machen sie ja sowieso schon im Kreistag und was weiß ich, da stimmen die sich ab und so weiter. Aber die würden bei einer Landesregierung sagen, wir lassen uns jetzt tolerieren. Wir wissen noch, was Mützenich im Bundestag gesagt hat, die Tore zur Hölle gehen auf. Dann wird dieser NGO-Regierungskomplex mit Korrektiv, mit Hate Aid, mit wem auch immer, alles in Bewegung setzen. Und dagegen werden die Demonstrationen in Zusammenhang mit Potsdam auf einem Märchen basieren, nach der Interpretation vieler Medien, wo angeblich was gesagt wurde, was nicht gesagt wurde. Da ist das gar nichts dagegen. Dann haben wir hier die Leute auf der Straße, weil sie glauben, morgen werden die KZs wieder aufgebaut. Und dann... Das hat man alles herbeigeschaffen, indem man diese Art und Weise der Stigmatisierung, die geben sich ja nicht mal im Bundestag die Hand. Ich meine, come on. Wenn da einer ist, der sagt, Israel muss dem Erdboden gleich gemacht werden, würde ich ihm auch nicht die Hand geben. Aber weil er sagt, wir müssen die Migrationspolitik massiv ändern und sich im Ton vergreifen, aber so kann man noch ein gewisses Maß an zivilem Respekt wahren von einem anderen gewählten Abgeordneten, indem man wenigstens nicht aus dem Fahrstuhl rausgeht und nicht die Hand schüttelt. Das ist kindischer Kleinkram. Das zeigt aber auch, wie verrannt sich viele Leute haben in der Politik. Und wir warten ab, wie es weitergeht. Ich glaube, mit den Wahlen im Osten wird hier möglicherweise einiges in Bewegung kommen, auch auf der Straße. Und die werden alles versuchen, um an der Macht zu bleiben und dann eben auch nicht davor zurückschrecken, Gesetze zu brechen.
Das befürchte ich auch. Wir haben es gesehen mit dem Anschlag der Linksextremisten in Berlin auf das Trafohäuschen, auf das Stromkabel, auf das Stromnetz. Und ich bin mir davon überzeugt, dass wir dieses Jahr viele Aktionen sehen, sowohl von den NGOs als auch von Volksverpetzer, Kampakt und so weiter, um natürlich dann die Stimmung im Volk zu drehen, damit dann eine Partei nicht gewählt wird und die anderen gewählt werden und so weiter. Es wird eine massive Kampagne geben. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Und natürlich wird versucht werden, natürlich auch die Wahlen dementsprechend zu beeinflussen. Und auch die Politik wird ins gleiche Horn blasen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, Joachim. Und ich würde sagen, wir machen dann wieder ein Update, wenn was passiert. Und ich danke dir auf jeden Fall für deine Tapferkeit und für deinen Mut, auch dem Ganzen die Stirn zu bieten. Weil man könnte ja auch nur Klakör sein und einfach weitermachen wie bisher. Aber wir sehen einfach, man muss jetzt die Wahrheit aussprechen. Man muss das Ganze auch deutlich machen, auch auf Gefahr hin, dass man dann vielleicht ad hominem irgendwie angegriffen wird, diskreditiert oder diffamiert wird. Aber ich glaube, du und ich, wir beide wissen, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Und uns geht es tatsächlich darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen und die Bevölkerung aufzuklären. Und natürlich auch, dass das Land wieder auf den richtigen Pfad kommt.
Ja. So sehe ich das auch, lieber Marc. Und ob wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen oder auf der falschen Seite, dazu kann sich jeder seine Meinung bilden und kann alles falsch finden, was wir sagen. Und dann kann er Argumente dazu vorbringen, warum er das falsch findet. Dann ist das halt so. Wir haben es ja auch.
Aber bitte mit Argumenten.
Wir haben uns jetzt hier in der Reihe von Minuten sehr, sehr sachlich über bestimmte Themen unterhalten. Da kann man jetzt ja das wieder stigmatisieren. Das ist ja auch so auffällig. Den Leuten fällt ja kein Argument mehr ein, sondern nur noch der persönliche Angriff. Darum ist es auch so ermüdend. Ne? Ja. Also wenn einer persönlich angreift und oder Hass und Hetze benutzt als Floskel oder Desinformation, dann kann man schon gleich sagen, nutze deine Zeit mit was anderem, mach dir einen Tee, lauf ums Haus, schippe etwas Schnee. Das habe ich hier unten in Kapstadt glücklicherweise nicht. Aber eine ernste Debatte wird da nicht mehr geführt. Das ist die Panik in einem Zustand einer Erosion, wo man Verfassungstreue auch von höheren Repräsentanten des Staates nicht mehr uneingeschränkt erwarten kann.
Ja, wenn Sie so agieren, also nur noch auf das persönliche ad hominem und so weiter, dann haben Sie meistens keine Gegenargumente und deswegen versuchen Sie dann die Gegenseite einfach zu diskreditieren, um der Allgemeinheit zu signalisieren, beschäftige dich nicht mit den Argumenten von Steinhöfel oder Friedrich, weil das sind sowieso Schwurbler, Verschwörungstheoretiker oder halt im schlimmsten Fall Nazis. Ne? Das ist ja dann immer das Nächste, was dann kommt, diese Nazi-Keule. Aber ich glaube, die ist inflationär aufgebraucht, das funktioniert nicht mehr. Wir versuchen sachlich zu argumentieren, Daten- und Faktenbasiert und auch die Brücke zu bauen, auch mit Wohlwollen und wir sind nicht aggressiv oder irgendwie feindlich eingestellt oder wollen Hass und Hetze verbreiten, sondern wir wollen einfach aufklären und die anderen auch zum Diskurs einladen und das weiß ich auch an dir sehr zu schätzen und wenn jemand Gegenargumente hat, schreibt es bitte in die Kommentare und wir gerne, ich lade auch jeden natürlich ein hier ins Gespräch, egal ob Habeck, Baerbock oder Ricarda Lang oder wen es da auch alles gibt, ne? Da bin ich absolut offen dafür, weil dafür steht natürlich die Demokratie, andere Meinungen anzuhören und vielleicht auch zu akzeptieren, aber wie gesagt, nicht zu verurteilen. Da würden wir uns alle, glaube ich, mal helfen, wenn wir als Gesellschaft dahingehend wieder mehr offener wären für Diskursfähigkeit und Debattenkultur. Lieber Joachim, tausend Dank für dein tapferes Auftreten und für deine Zeit. Ich wünsche dir schöne Zeit in Südafrika und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Ich bin gespannt, wie es weitergeht im Verfahren gegen Günther. Halt uns da bitte auf dem Laufenden und wie gesagt, fingers crossed.
Vielen Dank, lieber Marc. Alles Gute nach Deutschland.